Die Klimastrategie der Bundesregierung wirkt, sie funktioniert, die Mittel sind da, sie werden eingesetzt, die Kommunen und die Länder greifen ineinander. Wir haben es mit einer extremen Situation zu tun. Es ist ein extremes Wetter, wir wissen das, und eine Chefsache wird das Wetter nicht ändern. Deswegen, glaube ich, müssen wir die Anstrengungen verstärken, das Ineinandergreifen der Maßnahmen.
Das war Regierungssprecher Stefan Cornelius. Er wurde nach der Hitzewelle im Juni gefragt, ob das Thema Hitze nicht zur Chefsache des Bundeskanzlers werden müsse. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Katharina Schubkowski von der TAZ und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 10. Juli 2026 und das sind heute unsere drei Themen. Die Bundesregierung schrumpft den Klima- und Transformationsfonds um 2,7 Milliarden. Im Juni sind in Deutschland innerhalb einer Woche 4.300 Menschen an Hitze gestorben, also mehr als beim Erdbeben in Venezuela. Ja, und am Ende geht's um Deutschland, das sich als Verteidigerin der Tiefsee darstellt, aber gleichzeitig die Ausbeutung der Meeresböden mit Millionen vorantreibt.
Die Bundesregierung hat Anfang dieser Woche den Entwurf ihres Haushalts für 2027 beschlossen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD will Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds in den Kernhaushalt stecken und für Zwecke verwenden, die nichts mit Klimaschutz zu tun haben. Protest gegen das Vorhaben kommt von der Opposition und von Umweltverbänden.
Ja, kurz zum Hintergrund. Der Klima- und Transformationsfonds ist das zentrale Instrument, mit dem die Bundesregierung Klimaschutz finanziert, und eingeführt wurde der Fonds 2010 als Energie- und Klimafonds, übrigens von einer schwarz-gelben Bundesregierung, und es handelt sich dabei um ein Sondervermögen, also um einen eigenen Geldtopf neben dem Bundeshaushalt, der umfangreiche und mehrjährige Maßnahmen für einen ganz bestimmten Zweck finanzieren soll, nämlich Klimaschutz. Und die Ampel hat den Fonds dann 2022 reformiert. Er wurde in Klima- und Transformationsfonds umbenannt und auch sein Zweck wurde erweitert. Also neben Energie- und Klimaprojekten soll er auch den Umbau hin zu einer dekarbonisierten Wirtschaft finanzieren. Und außerdem wollte die Ampel ungenutzte Kreditmittel aus der Corona-Pandemie in den Fonds verschieben, was dann aber später vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig abgelehnt wurde. Allerdings sind beim KTF schon 2022 auch Ausgaben hinzugekommen, die jetzt nicht unbedingt was mit Klimaschutz zu tun haben, zum Beispiel die Förderung der Mikroelektronik.
Und jetzt will eben der Finanzminister 2,7 Milliarden Euro aus dem KTF in den Kernhaushalt für das nächste Jahr verschieben. Aus dem Finanzministerium heißt es dazu, der KTF könne einen maßvollen Beitrag für die Konsolidierung des Haushalts leisten. Und der Betrag könnte in den kommenden Jahren sogar noch steigen, denn die Bundesregierung rechnet mit steigenden Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel. Stromerzeuger, die energieintensive Industrie sowie Firmen des innereuropäischen Flugverkehrs und Seeverkehrs kaufen ja dann für ihren CO2-Ausstoß Emissionszertifikate. Noch mehr Geld bringt übrigens der nationale Emissionshandel für fossile Brennstoffe wie Erdgas, Heizöl, Benzin und Diesel. Und seit dem vergangenen Jahr erhält der KTF zusätzlich jährlich 10 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität.
Wenn jetzt aber das Finanzministerium Mittel aus dem KTF für den Bundeshaushalt verwendet, dann muss der Fonds ja sparen. Das Finanzministerium hat zwar gesagt, dass es bereits versprochene Förderungen nicht gekürzt werden sollen. Also wer zum Beispiel Geld vom Staat für den Tausch einer fossilen Heizung oder für eine energetische Sanierung zugesagt bekommen hat, der bekommt das Geld auch ausgezahlt. Aber welche Förderprogramme tatsächlich gekürzt werden sollen, das steht derzeit noch nicht fest.
Schon fest steht aber, dass die Bundesregierung die Förderung für effiziente Gebäude ändern wird. Und zwar schon ab Mitte Juli. Also da geht es um Heizungstausch und energetische Sanierung von Gebäuden. Die schwarz-rote Koalition sieht vor, dass von der Förderung mehr einkommensschwache Haushalte profitieren. Also die Förderung für Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter 30.000 Euro soll steigen. Das klingt natürlich erstmal gut, aber insgesamt wird die Heizungs- und Sanierungsförderung langfristig sinken. Das zeigen Pläne der Bundesregierung, die am Mittwoch bekannt geworden sind. Lag das Fördervolumen für effiziente Gebäude im vergangenen Jahr noch bei rund 15,3 Milliarden Euro, soll es bis 2030 auf knapp 10 Milliarden Euro zurückgehen. Also das ist eine Reduzierung von mehr als einem Drittel und das innerhalb von nur 5 Jahren.
Ja, darüber zeigen sich unter anderem die Grünen verärgert, denn die schwarz-rote Koalition, die hatte ja bei Regierungsantritt erklärt, dass sie zwar das Gebäudeenergiegesetz reformieren will, die Förderkulisse aber bis 2029 beibehalten will. Und das ist eigentlich ein doppeltes Problem, denn wenn weniger Geld für die Transformation des Gebäudesektors zur Verfügung steht, dann werden ja einerseits die Klimaziele im Gebäudesektor nicht erreicht. Der gehört ja zu den Sorgenkindern in Deutschland. Und auf der anderen Seite ist es auch für die Menschen ein Problem. Also neu gebaute Häuser sind in der Regel gut gedämmt und haben auch häufig schon eine Wärmepumpe. Aber Menschen, die eben in Bestandsgebäuden leben, denen ist damit natürlich nicht geholfen. Sie schwitzen im Sommer in schlecht gedämmten Gebäuden und frieren im Winter und müssen sich dann eben auch noch auf steigende Heizkosten für fossile Brennstoffe einstellen.
Tragisch ist diese Senkung und das Abzwacken von Mitteln auch deshalb, weil es ja durchaus noch andere Möglichkeiten gäbe, die Löcher im Bundeshaushalt zu stopfen. Die Ausgaben sollen insgesamt steigen. Also für das nächste Jahr plant Finanzminister Klingbeil mit Ausgaben von fast 555 Milliarden Euro. Das sind 6% mehr als noch in diesem Jahr. Und dann sollen auch noch neue Schulden in Höhe von 203 Milliarden Euro aufgenommen werden. Viele Ministerien müssen trotzdem sparen. Eine Ausnahme ist da vor allem der Verteidigungsetat. Der bekommt rund ein Drittel mehr als noch 2026. Aber es gibt auch noch anderes Einsparpotenzial. Jedes Jahr subventioniert Deutschland nämlich die Nutzung fossiler Energieträger und andere umweltschädliche Aktivitäten mit staatlichen Vergünstigungen in Milliardenhöhe, nämlich mit etwa 65 Milliarden Euro pro Jahr. Da könnte man ja ein bisschen sparen.
Ja, wir gehen weiter zu unserem nächsten Thema. Wir haben in den vergangenen 3 Ausgaben des Klima-Updates schon über die Hitze im Juni gesprochen. Und wir wollen das heute zum 3. Mal tun, denn während Teile der Politik das Thema glattweg ignorieren, zeigen Datenauswertungen und Studien, wie gefährlich die Hitzewelle tatsächlich war. Aber zunächst sprechen wir erst einmal über die Juni-Auswertung des EU-Klimadienstes Copernicus.
Der Juni war in Westeuropa der heißeste Monat seit Beginn der Messungen. Die Durchschnittstemperatur lag bei 20,74 Grad. Das sind 3 Grad über dem Juni-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2000. Für ganz Europa und auch weltweit war es der zweitwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Ein Grund dafür sind die außergewöhnlich hohen Temperaturen der Meere. Das ist problematisch, weil warme Meere mehr Wärme und Feuchtigkeit an die Atmosphäre abgeben, sodass dem Wetter mehr Energie zur Verfügung steht. Und in der Folge können Hitzewellen, Starkregen und starke Stürme häufiger und intensiver auftreten. Außerdem leiden viele Meerestiere und Korallen unter den hohen Wassertemperaturen.
Ja, aber auch für viele Menschen waren die heißen Tage Ende Juni belastend oder sogar tödlich. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts sind in diesem Sommer schon 5.120 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Und damit liegt diese Zahl bereits jetzt höher als in jedem der letzten 3 vergangenen Jahre. Allein in der Woche vom 22. bis 28. Juni waren es 4.310 Todesfälle. Ja, und mehr als 80% der Hitzetoten seien älter als 75 Jahre gewesen.
Bei den Zahlen vom Robert-Koch-Institut handelt es sich um statistische Auswertungen. Dafür werden die Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamts und Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes ausgewertet. Zwar können extreme Temperaturen direkt zum Tod führen, zum Beispiel durch einen Hitzschlag. Häufig verschlimmert Hitze aber bestehende Krankheiten wie Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen. Die Menschen sterben also meistens an einer Kombination aus Faktoren wie Vorerkrankungen und Hitze. Deshalb wird Hitze auf Totenscheinen oft nicht als eigentliche Todesursache genannt. Die tatsächliche Zahl der Hitzetoten lässt sich also nur schätzen.
Und das RKI sagt deshalb auch, die Folgen der Hitzewelle im Juni könnten auch noch größer sein. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes starben in der heißen Woche vom 22. bis 28. Juni rund 6.800 Menschen mehr, als normalerweise in dieser Jahreszeit zu erwarten gewesen wäre. Fachleute nennen das Übersterblichkeit und in Deutschland ist es eigentlich so, dass mehr Menschen im Winter sterben als im Sommer. Aber an besonders heißen Tagen, da dreht sich das um und dann steigt auch die Zahl der Todesfälle deutlich an.
Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge forderte Bundeskanzler Friedrich Merz auf, ein Sofortprogramm gegen die Hitze aufzulegen. Besonders Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser und Schulen müssten besser geschützt werden. Die Deutsche Umwelthilfe drängt auf einen Hitzekrisengipfel. Und Greenpeace fordert mehr Geld für Städte und Gemeinden, damit sie ihre Infrastrukturen an Hitze anpassen können. Also für mehr Grünflächen sorgen und Bäume pflanzen, aber auch kühle Aufenthaltsorte für Ältere schaffen oder Schulhöfe beschatten.
Ja, und auf die Frage, was der Bund angesichts der extremen Hitze tun kann, hat ein Sprecher des Umweltministeriums direkt nach der Hitzewelle gesagt, der hat auf die föderale Struktur Deutschlands verwiesen. Das soll heißen, zuständig sind also vor allem Städte und Gemeinden, nicht der Bund. Und außerdem seien ja 10 Milliarden aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität auch für Anpassung gedacht. Wir kommen zum letzten Thema. In der letzten Juliwoche startet in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston die Konferenz der internationalen Meeresbodenbehörde. Auch Deutschland wird mit 9 VertreterInnen vor Ort sein. Und das nehmen wir zum Anlass, um mal darauf zu gucken, was ist diese Behörde überhaupt, wie ist die aufgestellt und womit beschäftigt die sich derzeit. Und dann wollen wir auch noch auf eine Greenpeace-Recherche zu sprechen kommen, die gerade am Donnerstag veröffentlicht wurde und in ziemlichem Widerspruch zu Deutschlands offizieller Position beim Tiefseebergbau steht.
Die Tiefsee macht gut 60% der Erdfläche aus, erforscht sind davon aber nicht mal 0,001%. Wahrscheinlich sind noch 1 Million völlig unbekannte Arten dort unten.
Das Problem, es gibt da unten wertvolle Rohstoffe, zum Beispiel seltene Erden und Metalle, unter anderem Manganknollen. Das habt ihr sicherlich schon öfter gehört. Das sind so Klumpen, die in 6000 Meter Tiefe auf dem Grund liegen und die enthalten neben Mangan eben Nickel, Kupfer und Kobalt, also Metalle, die zum Beispiel in der Elektroindustrie sehr gefragt sind. Die dürfen im Moment nur beforscht, aber nicht abgebaut werden, weil das den Meeresboden schädigen könnte.
Grundsätzlich ist Tiefseebergbau derzeit nur eingeschränkt erlaubt, zum Glück. In den eigenen Küstengewässern eines Landes gelten natürlich die Landesgesetze, aber für die internationalen Gewässer ist eben die Meeresbodenbehörde zuständig. Die wurde 1982 von den Vereinten Nationen gegründet und die wäre eben auch dafür zuständig, ein verbindliches Regelwerk für den Abbau von Manganknollen oder anderen Ressourcen in internationalen Gewässern zu erarbeiten, wenn man es denn möchte.
Das ist auch schon lange geplant, aber Ergebnisse sind derzeit nicht so richtig in Sicht, weil sich die Mitgliedstaaten sehr uneinig sind, was zum Beispiel Umweltstandards und so weiter angeht. Für die Tiefsee und damit für das Weltklima ist es natürlich gut. Umweltorganisationen sagen, es kann kein Regelwerk für einen Abbau geben, das den Meeresboden wirklich schützen würde.
Allerdings versuchen Firmen, wenig überraschend, die Behörde zu umgehen. Und US-Präsident Donald Trump kommt ihnen da auch entgegen und hat im vergangenen Jahr per Dekret verfügt, dass die USA einfach eigenständig Tiefseebergbaulizenzen vergeben. Die Meeresbodenbehörde hat auch schon angekündigt, dagegen vorzugehen, wenn sich einzelne Unternehmen dann über die internationalen Regularien hinwegsetzen.
Ja, und auf der 31. Jahreskonferenz Ende Juli wird es darum gehen, weiter über Abbauregelungen zu verhandeln. Es gab im März schon eine Vorrunde der Konferenz, da wurde ebenfalls über das Thema verhandelt. Aber weil die Differenzen eben so groß sind, wurde einiges vertagt. Konkret geht es um Umweltverträglichkeitsprüfungen, Überwachungs-, Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten, Haftungsfragen, den Schutz von Küstenstaaten und den Umgang mit Testbergbau.
Unter den Mitgliedstaaten gibt es eine Fraktion von 43 Ländern, die sich für ein Moratorium aussprechen, also für eine Pause, in der eben nicht weiter daran gearbeitet wird, den Abbau voranzubringen. Diese Fraktion aus 43 Staaten setzt sich sogar dafür ein, dass kommerzieller Tiefseebergbau nicht genehmigt wird, sofern das Regelwerk nicht sicherstellt, dass die Umwelt vor den Auswirkungen von Tiefseebergbau geschützt werden kann.
Dieser Forderung hat sich die Bundesregierung im Jahr 2022 angeschlossen, also die Ampelkoalition damals. Aber auch der aktuelle Umweltminister Carsten Schneider von der SPD hat gerade erst letzte Woche bei der Nachhaltigkeitskonferenz in Hamburg diese Position bekräftigt.
Das heißt, offiziell ist die Bundesregierung seit 4 Jahren gegen die Ausbeutung der Meeresböden und auch ziemlich laut und entschieden. Also Deutschland beansprucht da für sich so eine Art Vorreiterrolle. Aber Greenpeace hat gerade eine umfangreiche Recherche vorgelegt, die was ganz anderes zeigt. Und zwar legen die Recherchen nahe, dass Deutschland unter dem Deckmantel der Forschung die Ausbeutung der Böden vorbereitet. Und zwar mit Millionen.
Ja, wie das?
Deutschland hat 2 Lizenzen. Die internationale Behörde vergibt diese Lizenzen ja. Für die Erforschung der Meeresböden. Die betreffen einmal ein Gebiet im Indischen Ozean, da geht es um Massivsulfide, und eins im Pazifischen Ozean, da geht es um Manganknollen. Für beide Lizenzen ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zuständig, die dem Wirtschaftsministerium untersteht. Und diese Bundesgesellschaft treibt Abbautests voran, obwohl sie ja eben nur Forschungslizenzen hat, die das gar nicht unbedingt vorsehen. Dafür sucht sie sich internationale Partner, also zum Beispiel Unternehmen, die am Abbau interessiert sind, und treibt so zum Beispiel mit einem US-kanadischen Start-up den Abbau von Manganknollen im Pazifik aktiv voran. Weil die deutsche Industrie sich für die Manganknollen aber gar nicht so sehr interessiert, macht man es dann halt mit den USA und Kanada. Sehr wohl interessiert sich die deutsche Industrie allerdings für Massivsulfide im Indischen Ozean. Da kooperiert diese Bundesgesellschaft mit dem deutschen Maschinenbauunternehmen Bauer Maschinen GmbH, um deren Schlitzwandfrästechnologie für den Einsatz in der Tiefsee weiterzuentwickeln.
Ja, da werden also öffentliche Gelder, mehrere 100 Millionen, in die Weiterentwicklung von Technologien gesteckt, die dazu dienen, den Meeresboden auszubeuten, während sich Deutschland gleichzeitig hinstellt und sagt, wir sind für ein Moratorium und unterstützen keine Anträge zur Ausbeutung der Meeresböden. Ein bisschen könnte man ja da den Eindruck gewinnen, Deutschland ist so lange gegen die Erlaubnis solcher Abbaugenehmigungen, bis es selbst die passende Technologien dafür entwickelt hat oder auch an irgendwelchen Unternehmen anderer Länder beteiligt ist, die solche Technologien entwickeln. Und das ist schon ein Hammer.
Ja, da kann man nur sagen, danke Greenpeace Investigativ für diese Recherche und gutes Timing so direkt vor der Konferenz. Das wirft auf jeden Fall ein etwas anderes Licht auf die deutsche Delegation. Das war das Klima-Update. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da und gebt uns auch gerne Feedback. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schreiben an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns auch bei allen bedanken, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen. In dieser Woche geht unser Dank an Christoph Carcossa. Vielen Dank und tschüss.
Danke, ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.